Das Problem ist, dass wir was Neues produzieren. Das Problem ist nicht unbedingt, dass es schlecht produziert wurde. Das ist auch ein Problem. Aber das viel, viel größere Problem ist, dass wir überhaupt neue Sachen herstellen. Also eine super, super Öko-Jeans braucht trotzdem immer noch tausende Liter Wasser. Und dann geht es halt darum, dass man diese Jeans nicht herstellt. Ich glaube, das ist eigentlich so die Maxime.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von New Social Economy, unseres Podcasts zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Mein Name ist Walter.
Und ich bin Vicky, hallo. Und unser Gast heute ist Hanna Krominka von Silvier.
Hanna lebt in Berlin, studierte BWL und Finanzen und hat vor 3 Jahren Silvier gegründet. Das ist ein Online-Shop für nachhaltige Mode und Kleidung. Schön, dass du da bist, Hanna.
Ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Dankeschön.
Walter sagte jetzt gerade, Silvier ist ein Online-Shop. Ich glaube, Silvier ist noch ein bisschen mehr als das, nämlich auch ein Produzent, oder? Vielleicht kannst du uns ein Intro geben.
Ja, total gerne. Also eigentlich hat gerade die erste Entwicklungsstufe von Silvier angesprochen. Ich bin vor drei Jahren konzeptionell, aber vor 2 Jahren auch wirklich mit Verkäufen, mit einem Online-Shop für nachhaltige Mode gestartet. Hatte damals schon die Idee, Services anzubieten, sowie Reparaturen und Recycling-Service. Habe aber andere nachhaltige Labels verkauft im ersten Schritt. Und das Ganze aber so ein bisschen wie eine Testplattform behandelt, um rauszukriegen, wie man wirklich Innovation in diesen Markt von nachhaltiger Mode bringen kann. Weil mir relativ schnell klar geworden ist, dass eigentlich das Businessmodell von Produktverkauf und Umsatz gleich Produktverkauf das Hauptproblem in nachhaltiger Mode ist. Und habe dann im zweiten Schritt ein zirkulär designten Anzug, so ein Alltagsoutfit für Männer und Frauen entwickelt und das dann auch erfolgreich auf Kickstarter gelauncht letztes Jahr. Das war im Juli 2019, waren wir mit dem Kickstarter-Projekt durch und dann kam es zur ersten Auslieferung der Anzüge im Januar 2020 und parallel haben aber dann auch ich und ein paar Consultants, die mit mir zusammenarbeiten, eine App entwickelt, die das ganze Konzept nochmal weiterentwickeln wird. Das heißt, eigentlich habe ich so in der Unternehmensentstehungsphase schon 3 Kernphasen durchlaufen und habe jetzt aber das Gefühl, an einem Punkt zu sein, wo die Sache wirklich groß werden kann und bin super gespannt, was die nächsten Monate passiert.
Cool. Wenn du sagst, dass die Sache wirklich groß werden kann, welcher der gerade von dir angesprochenen Aspekte wird das?
Also wir sind gerade als Team dabei, eine App zu entwickeln, die wie eine digitale Kleidertauschparty funktionieren wird. Das Ganze hat einerseits eben den Aspekt, dass auf der Plattform Kleidung einfach verschenkt werden kann und auch geschenkt werden kann. Das heißt, es ist wie so ein Second-Hand-Markt, aber ohne Geld. Und dann haben wir aber auch den sogenannten Social Graph da drin. Das heißt, man hat wie so einen inneren Zirkel, an dem man die Sachen erst verschenken kann und dann kann man das für die weitere Community auf der Plattform öffnen. Und das Ganze wird mit einem simplen Mitgliedschaftsmodell funktionieren, was aber auch wirklich günstig ist. Und ich glaube, das Konzept hat einfach so ein Potenzial und kann auch global wachsen, ohne dass wir irgendwelche großen Partnerschaften entwickeln müssen oder so, dass ich glaube, dass damit ein riesiger Impact geschaffen werden kann. Und ja, ich bin einfach super gespannt, wo die Reise jetzt hingeht und genau.
In einem Interview, Hanna, wirst du beschrieben als jung, zukunftsorientiert und nachhaltig. Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit bei Kleidung? Also so Kleidertauschbörsen und so weiter. Aber wenn man sich so das Stichwort Fast Fashion anguckt, da gibt's ja ganz, ganz viel Aspekte und Elemente. Und da ist Nachhaltigkeit ja wirklich ein Riesenthema auch. Ne? Und was heißt das? Was macht ihr da anders? Was macht ihr da jung und zukunftsorientiert und nachhaltig?
Also für mich ist Nachhaltigkeit eigentlich ein Begriff, der so ein bisschen verbraucht ist. Ich finde das Wort an sich eigentlich gut und schön, weil nachhaltig im Sinne des Wortes bedeutet für mich eigentlich nur, dass man etwas tut und über den Effekt nachdenkt, während man es tut. Und versucht, ein System zu entwickeln, wo eben die Ausgangssituation wieder gut ist, nachdem man was umgesetzt hat. Also ich finde das als Begriff eigentlich toll, aber durch das ganze Greenwashing und diese leicht Marketing-Nachhaltigkeitsbewegung ist der Begriff meiner Meinung nach so ein bisschen verbraucht.
Ja.
Und für mich geht es, wenn man das halt mit dem Begriff Zukunftsorientierung wieder zusammenbringt, darum, dass man eben eigentlich diese Idee von Kreislauffähigkeit damit reinbringt. Also für mich ist eigentlich kreislauffähig so das Update des Nachhaltigkeitsbegriffs und das, was zukunftsorientiert ist. Und ich glaube, im Endeffekt geht es darum, oder das ist auch meine Vision, ein kreislauffähiges System zu schaffen, in dem wir als Konsumenten auf globaler Ebene eben auf eine Art leben, wo wir die Ressourcen, die wir verbrauchen, irgendwie auch wieder weiter benutzen können, so dass wir eben nachhaltig leben können hier und nicht irgendwann an einen Punkt ankommen, wo es nicht mehr geht.
Ja. Also das mit Kreislauf, das hört sich auch klasse an. Nur was genau ist das? Also je nachdem, wie groß ich den Kreislauf mache, passt da am Ende irgendwo alles rein. Was ist da bei euch anders?
Also nur um die Frage zu klären. Die Frage ist, was anders ist bei uns im Vergleich zu Fast-Fashion-Unternehmen?
Ja, zu klassischen Produzenten, wo ich in den Laden gehe und sehr günstig modische Artikel kaufen kann.
Also der Unterschied ist eigentlich auf allen Ebenen. Im Prinzip, die Fast-Fashion-Industrie ist ja nur darauf ausgerichtet, möglichst billig, möglichst viel Ware zu verkaufen, ohne darüber nachzudenken, wie die Sachen produziert werden und wie die Sachen getragen werden. Also wie lange sie überhaupt gebraucht werden können und auch wie sie weiterverwertet werden können. Also eigentlich, wenn man sich so diese drei Elemente überlegt, Produktion, Nutzungszeit und Weiterverwertung, hat die Fast Fashion Branche eigentlich in allen drei Schritten ein Modell entwickelt, was maximal schädlich ist für alle Beteiligten und eigentlich nur Umsatz generiert dadurch, dass es so ein groß gewachsenes System ist, weil die Margen auch trotzdem extrem niedrig sind. Dadurch entstehen ja auch so unfaire Löhne. Und das, was wir machen, ist eigentlich, wenn man sich diese drei Punkte anguckt, komplett anders. Und wir entwickeln eben auch ein Businessmodell mit den Anzügen, die wir entwickelt haben, wo wir eben incentiviert sind, auf langfristig das Businessmodell eben nicht auf Ausbeutung, sondern hin zu nachhaltigem Konsum zu führen.
Ich fand das ganz interessant bei euch. Ich habe mir die Seite angeschaut und gemerkt, dass man da, wenn man zum Beispiel jetzt den Anzug kauft, sich eben erstmal angeben kann, wie groß bin ich eigentlich und dann, was ist meine... Also wirklich dann auch nach unterschiedlichen Ländern geordneten Größensystemen. Was ist wirklich meine Größe? Und das fand ich total gut, weil ich immer viele Freundinnen auch hatte und selber wahrscheinlich das auch öfter gemacht habe, als mir jetzt im Nachgang lieb ist, mir Sachen gekauft, die dann irgendwie doch nicht so richtig passten und die blieben dann einfach im Schrank die ganze Zeit. Und was du gerade was du gerade angesprochen hast oder worum es gerade ging, es sind ja sowohl die Lieferketten und die Produktion als auch die schiere Menge des Konsums. Wenn man den Kudamm lang läuft und sich die ganzen Geschäfte dort anschaut und dann im schlimmsten Fall noch ein Primark oder so, da, ich frage mich jedes Mal, wer kauft denn das alles? So viel kann man doch nicht anziehen, so viel kann man nicht tragen und dass es dann kaputt geht. Und ich habe mich darüber immer irgendwie gewundert. Was ist, würdest du sagen, bei Silphia eher der Weg? Ist es die Produktion und die Lieferketten und so weiter nachhaltig zu gestalten? Oder ist es vielleicht auch ein Bewusstsein für das einzelne Kleidungsstück zu wecken? Oder gar jetzt eben der Schritt, den ihr gerade tut, dass ihr die digitale Kleidertausch-App entwickelt. Was ist da, welchem Prinzip folgt ihr?
Das ist eine total gute Frage. Also welchem Prinzip folgen wir? Ich glaube, das Prinzip oder die Mission des Unternehmens ist, insgesamt weniger Kleidungsmüll zu verursachen und den Konsumenten zu helfen, in ein System überführt zu werden, wo sie halt selber auch keinen Müll mehr verursachen. Also es geht so darum, so einen holistischen Ansatz zu finden auf allen Ebenen. Du hast es ja gerade so schön angesprochen mit dem Sizing Quiz. Es gibt halt so viele Aspekte, die sicherstellen, dass es den Konsumenten auch leicht gemacht wird, eben nachhaltiger und kreislauffähig zu konsumieren. Und wir versuchen das eben auf allen Ebenen durch ein einfaches Angebot den Leuten näher zu bringen. Also ja, es geht uns darum, wirklich diesen Müllaspekt auszumerzen und Effizienz mit der App zum Beispiel auch Effizienz eben in das zu bringen, was wir eh schon haben und die Ressourcen, die wir eh schon genutzt haben, eben effizienter zu verteilen, aber dann eben auch auf eine Art und Weise, die Spaß macht und die Lebensqualität steigert. Weil ich bin auf jeden Fall ein starker Verfechter davon, eben ja unter die Leute zu bringen, dass man mit weniger auch wirklich glücklicher sein kann.
Ja. Ich hatte mich jetzt gerade auch gefragt, weil die Kleidung, die ihr anbietet, die ist so schön im positiven Sinne uniform. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abturnt, aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil man unfassbar viel, vielleicht gerade als Frau auch unfassbar viel Zeit darauf verschwendet, sich zu überlegen, welches Kleidungsstück zu was passt und was man wie kombinieren kann, was jetzt in der neuesten Saison wieder rausgekommen ist. Und das macht den Alltag um einiges komplexer und auch verschiedene Stoffe irgendwie in Schuss halten zu müssen, waschen und bügeln und das alles. Das kostet so viel Lebenszeit und mir hat das gefallen bei euch, weil die Sachen so wirken, als könnte man sie eigentlich zu allem tragen und auch zu ein bisschen schickeren Sachen oder ein bisschen sportlicheren Accessoires das Ganze kombinieren. Und das fand ich irgendwie gut. Ist das auch Teil eurer Philosophie, diese Einfachheit oder die Beschränkung auf das Wesentliche und Komplexität zu reduzieren?
Ja, absolut. Also auch auf einer Design-Ebene, wenn man jetzt die Kleidungsstücke anguckt, haben wir eben versucht umzusetzen, dass die Kunden ein Gefühl von Leichtigkeit empfinden. Und wenn du das erkannt hast, ist das ja toll.
Ja, ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erkennen das auch und gucken sich das mal an, weil das ist wirklich eine ganz gute Sache. Man kann sich den Weg zum oder die Umständlichkeit des Umtausches auch am Ende einfach sparen durch dieses sehr passgenaue Einkaufen der jeweiligen Kleidungsstücke. Und das hat mich schon begeistert, denn das habe ich davor tatsächlich nirgendwo gesehen. Und hatte mich auch gefragt, wie ihr darauf kamt. Also was da so, war das ein Need, den du selbst hattest? Oder?
Also eine große Frage, die für uns im Raum stand, jetzt auch mit der Entwicklung der zweiten Version des Anzugs und einer passenden Verkaufsstrategie war eben, okay, wie verkaufen wir einen Anzug oder eben diese Uniform online, wenn es eigentlich klassischerweise ein Produkt ist, was die Leute anprobieren wollen. Und dann mussten wir uns halt überlegen, was die Vertriebsstrategie sein soll, ob wir in den Einzelhandel gehen oder ob wir einfach ins Businessmodell mit einrechnen, dass die Leute viel zurückschicken, was ja auch nicht unbedingt nachhaltig ist. Und dann kam diese Idee mit diesem Sizing-Quiz eigentlich von einer Bikini-Marke, die sowas anbieten. Ja, und dann haben wir das übersetzt in unser System.
Interessant. Also ich fand es sehr schön, wie du Nachhaltigkeit auch definiert hast. Ne? Also darüber nachdenken in dem Augenblick, wenn ich was tue, was das für Auswirkungen hat und so. Das ist ja so ein Reflexionsvermögen auch. Und ihr habt da schon einen sehr hohen Anspruch. Ihr habt schon wirklich, ich weiß nicht, ob das auch irgendwo in eurer Vision oder so drin ist, aber ihr habt schon so einen Anspruch, die Welt auch zu verbessern, die Welt besser zu machen. Jetzt frage ich mich trotzdem, ihr seid ein Start-up und ihr wollt am Ende Gewinn machen wahrscheinlich, oder?
Ja, klar. Aber unser Businessmodell ist ja, dass wir mit der Kleidertausch-App eine Mitgliedschaft verkaufen und dann für den Anzug ist es so, dass wir mit jedem Anzug auch eine Servicegarantie verkaufen und so halt in den Preis oder auch in unseren Verkaufspunkt eigentlich nicht die Verantwortung für das Produkt an den Kunden komplett abgeben, sondern eben langzeitig auch als Unternehmen incentiviert sind, das Produkt zu erhalten.
Und wie funktioniert das dann? Also wenn ich Produkte habe, die ich quasi ein Leben lang benutzen kann, dann muss ich mir ja keine neuen kaufen.
Das ist das Prinzip, denke ich, oder? Dass wir alle weniger kaufen und weniger verschwenden vielleicht auch.
Genau, und dann kannst du dir einfach nur eine Mitgliedschaft auf der Kleidertausch-App kaufen und die Welt ist ein Stück besser.
Ja.
Okay. Ja, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Hanna? Also ich meine, irgendwo liegt es auf der Hand, auf der einen Seite, auf der anderen Seite sich aber wirklich dort hinein zu begeben und dort auch ein eigenes Business zu machen, das ist nochmal ein anderer Schritt. Wie kam das?
Also es war einfach ein Entwicklungsprozess. Ich habe, bevor ich mit Silva angefangen habe, 7 Jahre in London in der Startup-Branche gearbeitet. Und war dann an einem Punkt angekommen, wo ich mich gerne selbstständig machen wollte, aber ich wusste gar nicht so richtig, in welchem Bereich. Und habe dann einfach angefangen, Workshops zu machen zu recherchieren und bin irgendwie auf diesen Markt aufmerksam geworden von nachhaltiger Mode. Und es hat mich irgendwie angezogen und interessiert. Und ich glaube auch einfach aus dem eigenen Need heraus, weil ich selber gerne nachhaltiger Kleidung kaufen wollte und es eben nicht gemacht habe. Ich war so ein klassischer Sales-Shopper. Ich habe immer im Sale alles gekauft. Zumindest gute Qualität. Mhm. Aber ja. Und dann ist das eigentlich so über die Monate gekommen, dadurch, dass ich mich einfach mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und in der Startup-Branche, in der ich groß geworden bin, sozusagen, gibt es eben diesen Ansatz von Iteration und Validierung mit dem Kunden. Das heißt, ich hatte auch eigentlich nie den Anspruch, irgendeine eigene Idee zu haben, sondern ich habe einfach kontinuierlich versucht, eine Lösung zu entwickeln für einen bestimmten Bereich. Und so ist es entstanden über die Zeit.
Und ist die digitale Kleidertausch-App, ist das auch jetzt das Produkt des Iterationsprozesses und wird die Silphe Kleiderproduktion ablösen oder ist das ein Add-on?
Also es ist auf jeden Fall ein Ergebnis des Iterationsprozesses. Die Idee ist eigentlich entstanden im Dezember letzten Jahres durch eine Kundenumfragestudie, die wir gestartet hatten, um die zweite Version des Anzugs zu entwickeln. Und im Moment ist die Planung so, dass wir den Anzug auf jeden Fall weitermachen, weil das Produkt super gut angekommen ist und ich finde, es funktioniert auch einfach voll. Ich meine, ich habe es ja auch selber an. Ich habe es jetzt auch nicht für unseren Podcast angezogen oder so, sondern ich finde es einfach ein super Produkt und wir machen davon auch eine nächste Version. Aber ich sehe es eher wie so einen verkörperten Lifestyle von dem, was die App sein wird.
Mhm. Ja, und jetzt macht ihr ja die zweite Version und habt wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, ohne das wirklich zu wissen, am Schnitt vielleicht ein bisschen was verändert und auch möglicherweise am Produktionsprozess. Und ich hatte mich jetzt gefragt, ich war nie auch nur ansatzweise in dem Business, aber ich war mal im Futurium hier in Berlin und habe mir angeschaut, wie viele verschiedene Länder unser Kleidungsstück, das wir tragen, zum Beispiel eine Jeans, schon besucht hat und wo die Baumwolle produziert wird, wo sie zu Faden wird, wo sie gebleicht wird und all das. Dieser lange, lange Weg, wie blickt man da durch, wenn man neu in so eine Branche reinkommt und versucht, da ein eigenes Produkt zu bauen, weil das scheint mir unfassbar komplex zu sein.
Ja, das ist völlig verrückt, also wie komplex diese Branche ist. Und wenn man sich jemals gefragt hat, warum die Innovation und die Entwicklung hin zu wirklich nachhaltigem Angebot so langsam vonstatten geht, dann liegt das meiner Meinung nach vor allem daran. Es ist einfach eine verrückt komplexe Infrastruktur, die über Jahrzehnte global gewachsen ist und auf extrem niedrigen Margen basiert. Und wir haben den Anzug deswegen auch ganz gezielt nur mit Anbietern in Europa konzeptioniert und entwickelt. Also alle Bestandteile kommen aus Europa und sind auch hier gefertigt worden. Das Einzige, was nicht aus Europa ist, sind die Knöpfe an der Jacke, die kommen aus Kolumbien. Die sind aus Steinnüssen gefertigt und dieses Material gibt es hier einfach nicht. Genau, und ja, also... Wie macht man das? Man macht es einfach. Also ich glaube, wenn man irgendwas umsetzen möchte, dann muss man einfach immer den nächsten Schritt gehen. Und wenn man vertraut und überzeugt ist von dem, was man tut, dann ergeben sich die Sachen auch schon. Also das ist zumindest meine Erfahrung.
Ich finde jetzt zwei Aspekte davon total spannend. Einmal, weil du auf die Herausforderungen auch als Gründerin eingehst und was passiert, wenn man sich dazu entscheidet, und will darauf gleich nochmal näher eingehen. Aber davor nochmal der Aspekt des in Europa produzierten Kleidungsstücks. Ich hatte im Vorfeld auf dieses Gespräch mit Walter darüber gesprochen, wie viel würde es eigentlich kosten, wenn wir Kleidung in Europa produzieren würden. Und dann haben wir überschlagen und sind ziemlich genau bei dem rausgekommen, was auch deine Kleidungsstücke kosten. Und ich dachte jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht noch nicht recherchiert haben, kannst du kurz einen Einblick geben, wie viel zahlt man denn für so einen fair produzierten und nachhaltig konzipierten Suit zum Beispiel?
Ja, also der Suit kostet im Verkauf 290 Euro und einzeln 185 Euro für die Jacke und 140 Euro für die Hose. Das kann man sicherlich auch günstiger machen, aber dann leidet, glaube ich, das Design, die Fertigung und auch das Material. Also ja, das als ganz knappe Zusammenfassung. Mhm. Wir wollten extra etwas machen, was so ein mitpreisiges Segment bedient, und hatten aber auch den Anspruch, eben ein hochwertiges Produkt zu liefern, eben weil wir das Augenmerk darauf legen, dass man die Sachen lange behalten kann und zumindest diesen Designanspruch haben langfristig. Genau.
Also was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, deswegen die kleine Denkpause. Also wie ermutige ich Leute, solche Klamotten zu kaufen? Wir sind ja, also nicht nur, wie du gerade beschrieben hast, Hanna, das ganze System hat sich über Jahrzehnte entwickelt, sondern ja auch unser Mindset, ja, wie wir mit Kleidung umgehen, was Kleidung kosten darf, wie wir kaufen und so weiter. Auch das ist ja jetzt wirklich über Jahrzehnte gewachsen. Und wie bekommt man Menschen dazu, Konsumenten dazu, nachhaltiger zu kaufen und dort auch so, ja, so einen Wechsel in der Einstellung, in der Haltung dazu auch hinzubekommen. Es werden ja de facto keine Produkte verkauft, sondern es werden Bilder verkauft, es werden Wünsche verkauft und so weiter.
Es werden eigentlich Symbole verkauft, mit denen wir uns ausstatten.
Genau, Symbole, mit denen wir uns ausstatten, mit denen wir uns identifizieren. Was heißt das für diese Produkte, was heißt das für diese Art, sich zu kleiden? Was heißt das? Ja, was heißt das? Was muss Werbung da machen auch? Ja, oder Marketing leisten, um dort tatsächlich bei den Menschen im Kopf auch etwas zu bewegen?
Ich würde mal ganz knapp sagen, so grundsätzlich denke ich, ist es eine gute Idee, den Nachhaltigkeitsgedanken, abgelutscht dieses Wort auch ist inzwischen, aber das wieder cool zu machen, beziehungsweise das irgendwie erstrebenswert zu machen und damit Leute sich mit diesem Symbol ausstatten wollen, damit die, wenn sie dann was von Silphie kaufen, wissen, ich habe was Gutes getan, ich habe mich nachhaltig verhalten, ich habe was für die Umwelt gemacht und ich habe meinen CO2-Footprint in Balance sozusagen, denn das macht Silphie, wie ich gesehen habe, zum Beispiel auch schon mit der Lieferung. Und ich glaube, wenn man es irgendwie schafft, das so zu labeln, dass das ein Konsument, eine Konsumentin cool findet und sich gerne damit schmückt, mit diesem Gedanken, dann schafft man es, so eine Brand auch entsprechend attraktiv zu machen, wäre meine Perspektive. Aber ich glaube, die Hanna weiß das nochmal deutlich besser.
Nee, ich stimme dir dazu. Also es geht bei Kleidung, glaube ich, darum, was für eine Geschichte man dem Kunden mit dem Kleidungsstück verkauft. Deswegen ist der Kleidungsmarkt ja auch so extrem markengetrieben. Es hat was mit Image und Identifikation zu tun.
Und eine Marke ist ein assoziatives Netzwerk. Und wenn ich jetzt an Silphie denke, denke ich an was anderes, wie wenn ich an Primark denke oder an Armani denke oder an Chanel. Das sind alles sehr unterschiedliche Brands. Und ich finde das immer toll, wenn es eine Marke schafft, das so nicht nur Greenwashing zu machen, sondern das wirklich in jedem einzelnen Produktionsschritt durchzuziehen. Das nimmt man ja nicht jedem Modeunternehmen ab, das jetzt irgendwie eine Tochterfirma, die auf Biowolle setzt oder sowas, entwickelt, dass sie das alle genauso leben und denken. Was ich mich aber auch gefragt habe, ist, ob es nicht in dieser ganzen Branche auch mal ein Umdenken gibt. So wie wir das heute besprochen haben, klingt es, als wären da mit den historisch gewachsenen Strukturen in den Produktionsketten und so weiter, als wäre da sehr viele einzelne kleine Schritte, die man ändern müsste. Aber Hanna, beobachtest du einen Wandel in der ganzen Industrie hin zu mehr Mindfulness zum Beispiel?
Ja, also ich glaube, dass die gesamte Fashion-Branche zu so einem Circular Economy Modell transformieren wird, aber das dauert halt noch 10 Jahre. Aber da alle großen Brands denken in diese Richtung, ist es völlig unausweichlich. Also wenn man mit so Senior Executives spricht von großen Labels, was ich durchaus tue, alleine in so Investmentphasen, dann wird eigentlich relativ schnell klar, dass das Thema Circularity dort wie so eine nächste industrielle Revolution betrachtet wird. Also in den Boardrooms ist es eigentlich schon klar, dass Konsumgüter alle zirkulär werden. Und es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist und wie schnell man eben mit möglichst wenig Verlusten auf so Modelle umstellen kann.
Das ist wahnsinnig interessant. Das ist so ein, okay, wir merken, wir befinden uns auf dem sinkenden Schiff. Das ist ein bisschen wie vielleicht in der Automobilindustrie, die jetzt nicht so viel in Elektromobilität investiert hat. Und ich stelle mir das auch immer interessant vor, wie schafft man es dann, weiter das System aufrechtzuerhalten? Aber das nur am Rande. Es gibt eben diesen anderen tollen Aspekt, den du gerade auch angesprochen hast, nämlich das Gründen selbst. Und unser Podcast hat unter anderem ja auch das Ziel, andere Gründerinnen und Gründer zu inspirieren, selbst was zu tun, vor allem die Zukunft Social Entrepreneurs. Und ich habe gesehen, du hast ja schon gerade erzählt, du lebtest in London und hast da gearbeitet und vor allem auch im Sales, habe ich gesehen. Wie kommt der Schritt zustande? Weil so ein klassischer Gründer, eine klassische Gründerin hat ja ganz oft vielleicht ein Product-Background oder ein Development-Background. Ich habe nicht so viele Leute gesehen aus dem Sales. Ist das ungewöhnlich oder ist das jetzt nur mein Bias?
Ja, interessant. Darüber habe ich mir irgendwie noch nie Gedanken gemacht. Aber ich glaube dir das, dass sich vor allem Leute, die aus der Produktentwicklung kommen, oft selbstständig machen. Wahrscheinlich einfach aus diesem Antrieb heraus, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Ich habe aber, glaube ich, schon als ich in den Bereich Sales gegangen bin, gewusst, dass ich irgendwann mal gründen möchte und hatte damals eigentlich relativ bewusst entschieden, dass Sales der wichtigste Aspekt ist, um eine Firma aufzubauen und ich das deswegen lernen möchte. Also das war 2010 in meinem ersten Startup-Job. Da habe ich als Praktikantin angefangen und habe dann relativ schnell das Account-Management von einem der Kernkunden gemacht und habe dann überlegt, ob ich in die Produktentwicklung gehen soll oder was ich sonst machen soll. Und mein Eindruck war, dass Sales wichtiger ist. Und ich glaube, ich bin aber auch gut in Produktentwicklung. Also alleine durch diese kleinen Teams, die natürlich immer auch stark dann so cross-funktional funktionieren, habe ich die Produktentwicklung immer mitgeprägt. Und ich kann mich sogar erinnern, jetzt wo du es ansprichst, also 2013 hatte ich auch mal die Diskussion mit meinem Manager, ob ich nicht ins Product Management wechseln sollte. Also ich glaube, ich hatte auf jeden Fall ein starkes Interesse und auch so ein Verständnis für und habe den Sales-Bereich, glaube ich, eher eigentlich gemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht sogar, das kann ich nicht und das muss ich lernen oder so.
Ah, okay. Das ist interessant, weil man sich ja, du könntest ja auch sagen, okay, was kann ich und wo kann ich mich dann noch weiter verbessern und spezialisieren und so weiter. Es ist ja sehr mutig zu sagen, okay, da bin ich noch nicht so gut, ich mache genau das.
Gut, am Ende glaube ich, was bei dir sehr gut rüberkommt, Hanna, ist, du hast so eine Art innere Stimme. Also du bist so einer Art inneren Stimme auch gefolgt. Du kannst es auch gar nicht, also willst es auch gar nicht rational herleiten. Du sagst, du hast es einfach gemacht, weil du das Gefühl hattest, das war wichtig für dich auch, ne? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das kommt sehr gut rüber bei dir. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Also wie groß ist eure Firma denn mittlerweile?
Also feste Mitarbeiter haben wir nur zwei. Mhm. Und dann gibt es aber ein Netzwerk an Freelancern, die mitarbeiten. Und das sind dann immer so zwischen 2 und 15 Personen, je nachdem.
Okay.
Mhm. Und das liegt einfach auch an der Funding-Phase, in der die Firma steckt im Moment.
Ja.
Also wenn jetzt die nächste Funding-Runde abgeschlossen ist und wir wirklich in die App-Entwicklung gehen, dann wird das Team auch größer werden. Also dann werden wir so 5, 6, 7, 8 feste Mitarbeiter sein. Aber mir war, ich hatte das ja ganz schön angesprochen, wie halt die letzten 3 Jahre für mich persönlich auch abgelaufen sind. Ich habe halt so mehrere Iterationen durchgemacht und eigentlich so den Punkt gesucht, wo ich gesagt habe, okay, darauf committe ich mich jetzt und das ziehe ich durch. Und vorher wollte ich auch nicht einen größeren Investor mit reinholen, weil ich dann Angst hatte, dass ich das nicht mehr frei weiterentwickeln kann, so wie ich möchte.
Ja.
Und deswegen habe ich eben auch dann von der Finanzierungsstrategie das Team sehr flexibel gehalten.
Ja.
Eher mit Partnern gearbeitet für die Produktion zum Beispiel.
Welche Organisationsform habt ihr? Seid ihr sehr demokratisch in eurer Entscheidungsfindung oder hast du das alles sehr streng in der Hand oder wie organisierst du das, dieser super komplizierte Produktionsprozess und dann ja auch noch Vertriebsprozess funktioniert?
Also mein persönlicher Ansatz, Sachen umzusetzen, ist einen groben Plan zu machen mit relativ klaren Zielen. Und dann den Weg, wie man da hinkommt, aber offen zu halten. Und alle Leute, die eben mitwirken dann an dem Weg, den man geht, lasse ich auch eigentlich relativ freien Schaffensraum, weil ich aus Erfahrung ja der Meinung bin, dass so die Leute eben auch den besten Beitrag leisten, weil ich kann ja nicht alles wissen, vor allem für die Bereiche, wo ich nicht die Kompetenzen habe. So klare Ziele, aber maximale Freiheit. Ich glaube, das ist mein Ansatz.
Ja, und jetzt gerade nochmal, du nennst dieses Stichwort Freiheit. Du hast ja gerade gesagt, ihr nehmt jetzt doch Investoren mit an Bord, obwohl du dich lange dagegen auch ein bisschen gesträubt hast. Wie kam dieser Switch zustande, dass du es jetzt doch machst?
weil ich mit der App und dem Prototyp einfach so sicher bin, dass es ein Modell ist, was ich skalieren möchte und wo ich voll dahinter stehe und es eigentlich keine Frage gibt für mich, dass ich das machen will. Mhm. Und dann bin ich halt auch einfach so realistisch zu sagen, weshalb soll ich das organisch langsam vor mich hin frickeln und es sieht in einem Jahr, anderthalb Jahren immer noch aus wie ein Prototyp, auch wenn es irgendwie Leute nutzen. Warum soll ich es dann nicht auch einfach richtig gut machen? Und es ist ja auch nicht so, als ob irgendwie Investoren böse Menschen sind. Das sind ja oft mit die intelligentesten, coolsten, umsetzungsstärksten Leute, die ich so kenne. Und dann muss man einfach nur jemanden finden, der passt. Mhm.
Wie geht ihr mit Konflikten um, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid im Team?
Naja, also im Moment ist es schon so, dass ich als Gründerin natürlich die finale Entscheidungskraft habe. Deswegen so Konflikte auf gleicher Ebene gibt es nicht so viel. Und es gibt nicht so viele Konflikte, muss ich sagen.
Okay.
Also wenn zum Beispiel jemand anderer Meinung ist als ich, also oft freue ich mich dann auch, weil ich denke, ah ja, stimmt, die haben ja recht. Ist besser, wir machen so, wie die es vorschlagen. Oder ich sage, nee, das sehe ich anders, das müssen wir schon so machen. Ja, also der Prozess ist eigentlich ziemlich konfliktarm.
Gut. Dann habe ich noch eine Frage. Ich würde gerne noch mal zu eurem Impact kommen. Also wenn ich ein Produkt von euch habe gegenüber einem klassischen Produkt, was der Impact ist dadurch, dass ich das Produkt kaufe, bezogen auf Umwelt, auf Soziales?
Also wir haben am Anfang versucht, so eine Art Tabelle oder irgendwie sowas zu erstellen. Und dann relativ schnell gemerkt, dass es so komplex ist und so wenig vergleichbar, dass es irgendwie dann eher doch in so eine Greenwashing-Richtung geht.
Verstehe.
Und uns dann als zum Ziel gesetzt, zumindest für den Anzug, dass man den einfach dreimal länger trägt als dreimal öfter und dreimal länger als ein klassisches anderes Kleidungsstück und dadurch den Impact um zwei Drittel reduziert, weil jedes neu hergestellte Kleidungsstück eben wieder neu produziert werden muss. Und das ist eigentlich auch eine der Hauptbotschaften, die, glaube ich, bei vielen Konsumenten noch nicht angekommen ist. Das Problem ist, dass wir was Neues produzieren. Das Problem ist nicht unbedingt, dass es schlecht produziert wurde. Das ist auch ein Problem.
Verstehe. Ja.
Viel, viel größere Problem ist, dass wir überhaupt neue Sachen herstellen. Also eine super, super Öko-Jeans braucht trotzdem immer noch tausende Liter Wasser. Und dann geht es halt darum, dass man diese Jeans nicht herstellt. Ich glaube, das ist eigentlich so die Maxime.
Wäre dann nicht das Einfache, dass man schlichtweg sich auf gebrauchte Klamotten reduziert?
Ja, das machen wir ja mit der Kleidertausch-App.
Genau, das wäre dann auch, da wird ja ein weiteres Angebot, es gibt ja viel Second-Hand-Angebote. Meine Tochter zum Beispiel bestellt auch fast nur aus diesem Second-Hand, wobei sie sagt, die Dinge sind dann zum Teil fast wie neu, die da hinkommen. Kann das sein, dass da auch neue Sachen untergemischt werden dann in solche Second-Hand-Börsen, dass manche Leute wirklich irgendwie was kaufen und gar nicht tragen und dann einfach dort wieder verkaufen? Gibt es sowas auch?
Ja klar, das ist, würde ich einschätzen, über ein Drittel der Sachen, die jetzt schon auf so Verkaufsbörsen angeboten werden und sicherlich dann auch auf unserer Plattform auftauchen werden. Es ist ja auch für die Person, die den vollen Kleiderschrank hat, eben eine Last, was zu haben, was nicht passt und irgendwie man aber nicht wegschmeißen kann. Und
ja, weil man immer hofft, dass es dann nächste Saison wieder passt. Ich kenne das auch. Und kaufe mir dann so ein Motivationsoberteil oder so heißt das dann. Und es ist oft so super unrealistisch. Aber so irrational sind die Konsumenten dann halt, ne? Und ich glaube, es wird ihnen auch bisher sehr leicht gemacht, irrational zu konsumieren. Also nochmal dieses Beispiel dieser vollgestopften Geschäfte auf dem Kudamm. Ich weiß nicht, wohin diese ganzen Klamotten alle gehen. Das ist ein totaler Wahnsinn. Aber wenn man in so einer Welt sich jetzt gerade nun mal aufhält, finde ich es extrem mutig zu sagen, wir machen jetzt was ganz anderes und wir stellen uns diesem ganzen Wahn entgegen und finde das sehr mutig, dass du das gegründet hast, Hanna, in diesem Iterationsprozess, auch den du beschrieben hast. Und der war, glaube ich, sehr inspirierend für andere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die vielleicht selber überlegen, was zu starten. Und dass es eben nicht schon von Anfang an ein perfektes Konzept sein muss, sondern dass man sich rantasten kann. Das fand ich sehr gut. Und weil jetzt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ja was von dir noch mit auf den Weg bekommen sollen, stellen wir immer am Ende unseres Podcasts eine Frage, die sich an diese berühmte Stanford-Rede von Steve Jobs anlehnt, in der er eben drei Dinge, die er im Leben gelernt hat, an die Zuhörerinnen und Zuhörer weitergibt. Das sind Absolventen der Stanford University. Und was wären so die drei Dinge, die du vielleicht potenziellen Gründerinnen und Gründern und den Leuten, die deine Kleidung kaufen, weitergeben würdest?
Ja, also ich habe mich auf diese Frage extra nicht vorbereitet. Ihr hattet mich ja schon gebrieft, weil ich daran glaube, dass eine spontane Reaktion oft die authentischste und deswegen die beste ist. Und sich darin zu üben, ja, auf jeden Fall was ist, was ich jedem auch empfehlen würde, das zu kultivieren. Also ich glaube, Authentizität in diesem Sinne und auch sich zu trauen, was nicht zu wissen und dazu zu stehen, ist oft viel stärker, als sich total super vorzubereiten. Ich glaube, das wäre so eine Sache, die mir jetzt spontan gleich darauf einfällt.
Was ja auch gut passt zu deiner Vorbereitung oder Nicht-Vorbereitung.
Na, oder auch einfach nur zeigt, dass ich 10 Jahre im Sales gearbeitet habe.
Ja.
Nee, Spaß beiseite, ich meine das ernst. Also ich glaube, so ein Vertrauen zu sich selber zu entwickeln, dass man selber sein darf und sollte und das gut ist und das völlig ausreicht, das ist total wichtig. Und dazu passt eigentlich auch vielleicht noch so ein zweiter Punkt, nämlich, dass das Leben ein Prozess ist. Also das ist wirklich was ich dazugelernt habe. Das Leben ist angenehmer und auch viel schöner, wenn man nicht irgendwelchen Ergebnissen hinterherrennt, weil das ultimative Ergebnis ist dann, das klingt jetzt so morbide, aber ist halt, dass man dann irgendwie im Grab liegt.
Ich glaube, das ist das, was Steve Jobs auch gesagt hat.
Oh, wirklich?
Ja.
Ja, das
aber es stimmt ja.
Es stimmt ja. Also ich glaube, Ziele sind gut und Intentionen zu halten und auch Sachen einzuladen ins Leben, die vielleicht noch nicht da sind, die man sich wünscht. Aber dann ist es ganz wichtig, sich auf den Prozess einzulassen, der eben das Leben ist. Und das Leben ist ungewiss. Ich meine, dieses Jahr ist ja das maximale Paradebeispiel davon. Also ja. Wer heute noch denkt, der hat sein Leben unter Kontrolle, der hat irgendwie noch nicht den Fernseher angeschaltet.
Ja.
Das ist einfach ein Trugschluss. Wir haben überhaupt keine Kontrolle über nichts und ich glaube, je leichter man, je schneller man sich darauf einlässt, desto leichter hat man es eigentlich. Was habe ich noch dazu gelernt? Ja, ich glaube auch, ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt ist, man muss dranbleiben. Mhm. Also, wenn man sich irgendwas wünscht und Sachen umsetzen möchte, dann gewinnen auf die und entwickeln sich die am meisten, die dran geblieben sind. Das ist wie mit 12 in der Musikschule. Wenn man nach einem halben Jahr mit dem Geigeunterricht aufhört, dann wird man kein großer Geiger.
Aber vielen Dank.
Ja, das gilt halt für alle Bereiche im Leben. Und dazu gehört halt auch einfach, und das muss man auch mal so sagen, sich auf alles, was unangenehm ist, auch einlassen zu können und das auszuhalten. Ja.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Wobei die angenehmen Sachen ja durchaus auch ihren Reiz haben und wir auch immer wieder froh sind, wenn uns dann eben Dinge passieren, die durchaus ja angenehm sind, ob das jetzt irgendwelche neuen Kontakte sind, so wie wir dich jetzt kennengelernt haben und mit dir die Sendung gemacht haben, oder ob das auch tolle Ergebnisse sind, die du erreichst. Ja? Klar, mit einem guten Prozess, so wie du ihn ja auch beschrieben hast, mit einem iterativen Prozess, aber am Ende, dass du auch wirklich wahrnimmst, dass du weiterkommst, dass immer mehr Leute eure Klamotten kaufen, dass die immer länger getragen werden und so, dass ihr euren Zielen, was ihr besser machen und anders machen wollt, dass ihr dem auch näher kommt. Ne? Das ist ein durchaus schönes Gefühl. So hart wie der Prozess manchmal auch sein mag, um dahin zu kommen. Ja, vielen Dank, Hanna. Wir sind dann am Ende.
Und, danke, Hanna.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Die Vicky macht jetzt den Abspann.
Ja, das mache ich jetzt. Ich mache den Abspann und adressiere nochmal alle, die uns zuhören und hoffentlich auch in der nächsten Woche wieder einschalten oder beim nächsten Podcast. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr einschaltet, und natürlich bei unserem Gast, der Hanna. Und wünschen euch noch eine unternehmerische, unternehmensfrohe Zeit. Tschüss!
Tschüss alle zusammen. Danke, Hanna.